Zunächst mal vielen Dank euch Musikern für den tollen Lobpreis. Das ist echt eine Bestrafung, für mich zumindest, so Lieder nicht mitsingen zu dürfen. Darum die am Bildschirm sind, haben es an der Stelle etwas besser, die dürfen mitsingen. Also mich wühlt das auf, wenn man solche Lieder hört und nicht mitsingt. Ich freue mich, dass wir gemeinsam auch das Bibelwort teilen können. Das ist unsere Grundlage für Leben und Denken, für Handeln. Über den eigenen Schatten springen, was heißt das? Kurze Erinnerung zu diesem Sprichwort bedeutet sich überwinden, ungewöhnlich handeln oder für eine richtige Sache einen Grundsatz ignorieren. Petrus wird herausgefordert, über seinen eigenen Schatten zu springen. Während Petrus in Joppe sich aufhält, bekommt Cornelius, ein italienischer Hauptmann, eine Vision. Er ist in Caesarea und da heißt es, er glaubte an Gott Israels, betete ihn an und tat viel Gutes der Bevölkerung. Ein Engel steht plötzlich vor Cornelius und spricht ihn an und sagt, er soll Leute nach Joppe schicken zum Petrus. Denn er hat etwas Wesentliches ihm zu sagen, was ihn und sein Haus retten wird. Während der Diener und die Soldaten auf dem Weg sind nach Joppe, hat am nächsten Tag Petrus seine Vision. Ich möchte von einigen Schubsen sprechen, die Gott Petrus gegeben hat, um ihn von A nach B zu bewegen und den Missionsauftrag zu erfüllen, um etwas völlig Außergewöhnliches in der Missionsgeschichte, in der Missionstheologie zu tun. Und dabei musste Petrus sich bekehren. Nicht zuerst Cornelius. Petrus musste sich bekehren, das heißt, er musste umkehren von seinem verkehrten Denken. Und in diesem Fall lernen die Menschen andere Völker so zu sehen, wie Gott sie sieht. Er musste sich einem echten Paradigmenwechsel unterziehen. Das ist Bekehrung, das ist ein Aha-Effekt, das ist eine Veränderung des Sinnes. Mein Eindruck ist, dass es Gott mehr Überzeugungsarbeit gekostet hat als die Bekehrung des Cornelius. Und schauen wir uns mal die Schubse an. Erster Schubs. Auf Petrus, schlachte und iss. Petrus sieht sich plötzlich einer Mixtur aus reinen und unreinen Tieren gegenüber, erlaubten und verbotenen Tieren. Petrus weiß, dass die Vision von Gott kommt, denn sie kommt von oben. Und als frommer Jude weiß man es. Aber er begreift nicht, was Gott damit bezwecken will. Will Gott mich auf die Probe stellen? Will er meine Gesetzestreue prüfen? Petrus ist sich seiner Sache so sicher, dass er Gott widerspricht und sagt, auf gar keinen Fall, Herr, das habe ich noch nie gemacht und das werde ich niemals machen, kommt nicht in die Tüte. Merkwürdig nur, dass Gott seine Gesetzestreue nicht würdigt, sondern im Gegenteil, er wiederholt seinen Auftrag oder seine Aufforderung. Und er sagt, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht als unrein. Und wiederholt zweimal die unmögliche Herausforderung, schlachte und iss. Ich kapiere überhaupt nichts mehr, denkt Petrus. Im Gesetz von Mose hat Gott ja diese Tiere als unrein erklärt. Und jetzt behauptet er, sie wären rein. Wann ist denn das passiert? Petrus grübelt und grübelt, ihm raucht der Kopf. Und über seinen Graben, seine Theologie springt er noch nicht. Aber seine theologische Ansichten, sein Bibelverständnis beginnt zu wackeln. Man muss bedenken, eine jahrtausendalte Theologie und Bibelverständnis, da ist unser freikirchliches Verständnis steckt noch in Kinderschuhen, 150 Jahre, vielleicht 170 Jahre alt. Eine jahrtausendalte Dogmatik muss hier kippen. Ich merkte, wie mein dogmatisches Verständnis ins Wanken kam, als ich vor einigen Jahren in Tadschikistan unterwegs war. Schon bei äußeren Formen wird man unsicher und herausgefordert. Ich stand vor einer Menge von etwa 100 Leuten, jung, alt, Kinder, Erwachsene, Alte, so ein bisschen tumultartig saßen die da oder standen die da im Hof draußen, Open Air Gottesdienst, ist aber normal dort natürlich. Und ich nahm mein Konzept und fing an zu predigen. Kaum fing ich an zu predigen, ruft ein Opa von hinten, ey Pastor, kannst du mein Kind einsegnen? Ach du Schreck. Kaum hört er auf, eine andere Frau, Mann, und komme nach vorne. Binnen ein paar Sekunden standen die vor mir und schauten mich an. Ich soll ihre Kinder einsegnen. Das in einem muslimischen Land. Bei mir rattert das. Was denken die dabei? Was haben sie gehört? Das sind auch Moslems alle. Also die meisten von denen waren Moslems. Und ich hatte Angst. So als ordentlicher Freikirchler macht man einen Termin, einen Plan. Es muss passen, so 4 Wochen, mindestens 6 Wochen, bis man das dann durch hat im Programm, Gottesdienst. Ich hatte wirklich Angst. Mache ich es richtig? Und ich betete zu Gott und sagte, was soll ich tun? Ich habe aber keine Zeit. Und ich kam nach vorne, erklärte aus dem Evangelium, wie Jesus das getan hat, was es bedeutet. Dann im Islam gibt es auch viel Mystik. Wenn ich die Hände auflege zum Beispiel, da denken die irgendwas bei sich. Ich muss es erklären alles, damit es auch richtig ankommt. Und ich betete für die Moslems. Und während des Gebets kam der Frieden Gottes in mein Herz. Und da hat Gott bestätigt, ich musste erstmal den Schritt tun in der Ungewissheit. Und dann kam während des Gebets der Frieden Gottes in mein Herz. Ich weiß nicht, wie alt deine Dogmatik ist. Dein Verständnis der Bibel, des Christseins. Wie alt eure Gemeindeformen sind. Vielleicht schließt du falsche Kompromisse. Nimmst das Wort Gottes nicht mehr so ernst, bist sozusagen liberal. Und in unserer Zeit ist das eine Herausforderung. Oder an manchen Stellen bist du vielleicht zu eng und hältst dich unnötig bei bestimmten Formen, Gewohnheiten auf und verhinderst die Tiefe Gottes, das Verständnis der Bibel weiter zu bewegen in deinem Leben, in deinem Christsein, in deiner Form, wie du lebst als Christ. Du verhinderst die Tiefe und die Breite Gottes und der Bibel, des Wortes Gottes, verhinderst den Wachstum durch die Enge, die du vielleicht gewohnt bist zu leben. Ich weiß nicht, wo deine Herausforderungen sind. Zweiter Schubs nenne ich, geh ohne Bedenken. Dieser zweite Schubs kommt von Gott, als die Boten von Cornelius bei Petrus eintreffen. Sie stehen vor dem Haus von Petrus und rufen nach ihm. Petrus auf dem flachen Dach des Hauses, ihm raucht der Kopf. Und er begreift nicht, was er tun soll. Und an dieser Stelle schaltet sich der Heilige Geist höchstpersönlich ein. Hast du es nicht gehört? Vor dem Haus sind 3 Männer, die nach dir rufen. Darum steh auf jetzt und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Geh mit ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Das wünschen wir uns auch manchmal, dass der Heilige Geist direkt zu uns spricht. Und ich glaube, der Heilige Geist spricht zu uns öfters, als wir denken oder meinen zu denken. Aber vielleicht ignorieren wir es, weil es nicht passt in mein Denken, mein Verständnis. Oder weil es vielleicht unbequem ist. Ich bin nicht darauf eingestellt, was gerade mir der Geist Gottes sagt oder das Wort Gottes sagt. Vielleicht in der Predigt jemand sagt oder im Hauskreis. Welche Bedenken hat Petrus hier vielleicht gehabt? Ich, Petrus, soll die Einladung des römischen Offiziers annehmen? Noch nie habe ich die Schwelle eines Hauses, eines heidnischen Hauses betreten. Das kommt nicht in Frage. Und wenn ich die Schwelle übertrete, was erwartet mich? Ich werde zu Tisch gebeten. Ich muss gemeinsam mit ihnen essen. Natürlich ist das die Gastfreundschaft damals, dass man erstmal gemeinsam gegessen hat. Das ist ein Ausdruck des Respekts, der Akzeptanz vor allem. Und was soll ich essen? Alles würde mich verunreinigen. Das Brot, die Milch, das Olivenöl, der Wein und am meisten natürlich das Fleisch, das wahrscheinlich vom verbotenen Tier kommt und auch einer heidnischen Gottheit geopfert war. Und natürlich nicht koscher ist, noch Blut enthält, Igitt. Das sind Dinge, die Petrus damals bewegt haben, unter anderem. Banal für uns heute, oder? Essen. Wir essen heute so ziemlich alles. Wir haben da keine Einschränkungen. Aber ist es wirklich so, oder sind wir manchmal in unserem Alltag herausgefordert, auch bei solchen oder ähnlichen Dingen? Ich war einmal unterwegs in Weißrussland und wir wurden eingeladen ins Tschernobyl-verseuchte Gebiet. Südweißrussland, Grenze zu Ukraine. Und da entstand eine Gemeinde, eine kleine Bewegung, Erweckung auch. Und wir sollten da schauen, ob wir helfen können, fördern können, Gemeindeaufbau. Als wir da ankamen, unterwegs waren viele Schilder, Pflücken verboten. Und wir kamen da an, zunächst mal wird gegessen natürlich. Und dann wird der Gottesdienst gefeiert. Ein großer Tisch, der Gastgeber steht auf, wir sitzen, ich, mein Kollege aus der Mission und mein Partner aus Minsk, aus der Hauptstadt. Und auf dem Tisch war nicht viel, aber es stand ein großer Teller mit Pilzen. Wir schauten uns an und uns wurde unwohl dabei. Und der Gastgeber steht auf und sagt, ja, Brüder, wir haben nicht viel zu bieten. Und einer der Brüder ging raus in den Wald und pflückte die Pilzen, betete über die Pilzen und die sind jetzt rein. Und er betete noch so wie ein Patriarch und wir sollen es glauben. Es ist schön, im Hauskreis darüber zu diskutieren, Markus 16 und so weiter, aber es ist was anderes, wenn man dann selbst dran ist. Und wir haben zugepackt. Hätten wir nicht zugepackt, könnten wir gerade einpacken und fahren. Aber Solidarität zu ihnen, die hatten wirklich nicht viel. Ich kam nach Hause, damals zu meiner Frau, sagte ich, Schatzi, wenn das Licht jetzt hier ausgeht und trotzdem hell bleibt, dann weißt du Bescheid, ich leuchte. Aber es leuchtete nicht, Gott sei Dank. Von einem Mal passiert nicht viel. Ich weiß nicht, wo du rausgefordert bist. Petrus hatte auch eine riesen Herausforderung gehabt. Er wusste, wenn er jetzt in das Haus geht des Cornelius, was sagt die Gemeinde in Jerusalem? Und damit begann ja auch der Text heute, der Predigtext. Was sagen die Brüder in Jerusalem? Und die haben ja anstelle von Halleluja und jubelt und super Petrus, Erweckung in Unterheiden, das passiert das Gegenteil. Wieso bist du hingegangen? Warum hast du mit ihnen gegessen sogar noch? Ich weiß nicht, was uns heute abhält, bei bestimmten vielleicht kreativen Wegen oder Veränderungen. wo dein Bedenken ist, deine Angst ist vielleicht, nicht verstanden zu werden. Wo unsere vielleicht Gemeindeform oder bestimmte Gewohnheit, persönlichen Leben auch, dich hindert, weiterzukommen. Und Erfahrungen mit wie Petrus gemacht hat, Erfahrungen zu machen. Dritter Schubs, die Zeit läuft uns davon. Gott macht keine Unterschiede zwischen uns Menschen. Diese Erkenntnis bekommt Petrus durch den dritten Schubs, als Cornelius ihm erzählt, wieso er ihn dazu eingeladen hat. Gott hat also bei Cornelius schon eine Vorarbeit geleistet. Ich glaube, auch das gibt es, was wir so nicht wissen in unserem Überblick. Wenn Gott uns etwas auftragen möchte oder dass wir etwas tun sollen, ob das ein Anruf ist oder sonst was, ist es oft, dann glaube ich fest, dass Gott schon Vorarbeit geleistet hat. Hier heißt es, also mit präzisen Angaben hat in der Vision der Engel dem Cornelius gesagt, wo er den Petrus findet und es ihn einladen soll. Und das hört jetzt Petrus. Okay, Gott hat sich offenbart einem Heiden, auch das ist interessant, neu, aber auch schon vorbereitet seine Predigter. Interessant ist auch, dass es nicht auf die Predigt von Petrus hier ankommt. Denn es heißt, Kapitel 10 übrigens nachzulesen, Sie können heute, haben wir ja den ganzen Tag Zeit zum Lesen, lesen Kapitel 10 nach, komplett, da wird detailliert beschrieben. Dieses Ereignis ist heilsgeschichtlich, missionsgeschichtlich entscheidend. Deshalb sitzen wir heute hier, weil Petrus zu uns Heiden gekommen ist. Und da fehlt der Groschen. Und Petrus sagt, Gott macht keine Unterschiede zwischen uns Menschen. Da begreift Petrus. Und er fängt an zu predigen. Und kaum fängt er an zu predigen, da fällt der Heilige Geist in Form einer Sprachengabe. Und die Heiden beginnen zu beten, Gott anzubeten und anzuloben in verschiedenen Sprachen. Warum ist das genauso wie bei den Aposteln in der Pfingstwunder? Damit Petrus wirklich keine Bedenken hat, keine Zweifel hat, dass sie genauso wie die Christen Juden auch den Heiligen Geist haben. Und damit haben die auch, sind die Kinder Gottes. Keine Stiefkinder oder Stiefgeschwister, sondern wirklich Geschwister von den Judenchristen jetzt und Kinder Gottes. Gott gibt ihnen das gleiche Geschenk, seinen Geist. Und da macht Petrus Nägel mit Köpfen. Es reicht nicht, die Erkenntnis zu haben. Okay, aha, ich habe die Sinneswandlung, die passiert nur, wenn man den Schritt tut. Und die Taufhandlung ist Nägel mit Köpfen machen, ist dahinter stehen, hinter der Erkenntnis stehen. Sagen, okay, man kann ja auch sagen, ja, gut, alles wunderbar, aber Entschuldigung, Taufe, nee. Das war noch nie in der Geschichte des Judentums und so weiter. Er tauft sie auf den Namen von Jesus Christus zum Zeichen, dass ihr Leben ihm gehört und dass sie ab jetzt Mitglieder die Gemeinde Jesu sind. Petrus setzt unter seiner Erkenntnis seine Unterschrift. Und damit setzt er sich aus, auch den Angriffen der Muttergemeinde in Jerusalem. Er riskiert auch seinen Ruf. Er ist ja kultisch unrein geworden. Als er zu den Heiden gekommen ist, ab dem Moment ist er für einige Zeit kultisch unrein, für den Synagogengottesdienst oder Tempelgottesdienst damals in Jerusalem. Also er macht sich die Hände schmutzig. Wie ist es bei uns? Müssen wir uns manchmal die Hände schmutzig machen? Uns kultisch unrein machen? Um etwas zu tun, etwas zu erreichen, an uns zu arbeiten? Vielleicht denkst du, ja, bei mir in meinem persönlichen Leben sind keine weltbewegende Sachen. Es beginnt im Kleinen, ob wir bereit sind, neu zu denken und uns auf etwas einstellen oder auf etwas uns einlassen, was wir nicht absehen können, noch nicht berechnen können, nicht genau wissen können, was passiert, wenn ich den Schritt tue, aber trotzdem tue. Und Petrus hat die Erfahrung gemacht, erst als er losging, erst als er in Joppa, in Caesarea angekommen ist und dort diese Erfahrung gemacht hat mit den Heiden. Und trotzdem war es nicht nur Jubel, sondern er musste sich vor der Muttergemeinde auch rechtfertigen und erklären. Ich schließe mit dem Psalm 18, Vers 30. Hier heißt es in guten Nachrichtenübersetzung: Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwälle. Mit dir springe ich über Mauern. Und ich ergänze: Und mit dir, mein Gott, kann ich über meinen eigenen Schatten springen. Und das spielt keine Rolle, ob du 18 bist oder 80, ob du 40 bist oder 15, 60 oder 90. Gerade in der Corona-Zeit sind manche ältere Generationen vielleicht, nicht alle, aber manche sind fit herausgefordert gewesen, technisch sich da auszurüsten, auf Neue sich einzulassen. Und ich bin eher der, der sagt, Corona-Zeit, Chancen. Weniger die Beschränkungen sehen, Chancen sehen, entdecken und denen nachzugehen. Und probieren, Fehler machen, riskieren, weitergehen. Ob im persönlichen Leben, im gemeindlichen Leben oder Arbeitswelt, wie auch immer. Oder in Mission, in der Mission. Auch diese Entdeckung, Open Air Gottesdienst am Rhein, hatten die auch nie gemacht. Plötzlich entdecken die, wow, neue Menschen kommen dazu, neue Kontakte. Menschen sind satt, in der Wohnung zu hocken, besonders in Großstädten. Und die kommen. Und das war nur möglich, weil sie riskiert haben oder sich darauf eingelassen haben, einen Open-Air-Gottesdienst zu gestalten. Ich wünsche dir persönlich Herausforderungen. Gott ist natürlich Gott, der tröstet, der ermutigt, der stärkt, aber auch der herausfordert. Nur in der Herausforderung wachsen wir. Ich wünsche dir Herausforderungen in deinem persönlichen Leben, in euch als Gemeinde, neue Herausforderungen zu erkennen und sie anzupacken. Ich bete noch. Danke, Vater, dass Petrus um deinetwillen die Theologie damals über Bord geworfen hat und riskiert hat. Sein Ruf und vieles andere mehr, was wir heute überhaupt nicht einschätzen können. Und danke, dass wir durch dieses Ereignis, dass das Evangelium zu den Heiden gekommen ist und schlussendlich auch zu uns. Und ich bete, lieber Vater, wie der Psalmist betet, mit dir können wir im eigenen Schatten springen. Über Hürden und Begrenzungen, Gewohnheiten und Einschränkungen zu gehen, die uns verhindern und den Lauf des Reiches Gottes verhindern in unserem Leben, im Leben unserer Gemeinden, in unserem Land, in Europa. Hilf uns, erfülle uns mit deinem Geist und rüste uns neu aus. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.